Folge 126. Heute mit Dr. Franz Werner Haas, CEO des Biotech-Unternehmens CureVac in Tübingen. Heute ist Donnerstag, der 3. Dezember 2020. Unser Thema heute: die fieberhafte Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19 und wie die bahnbrechende Technologie der Messenger-RNA die Medizin revolutioniert, mit CureVac als einem der weltweit führenden Unternehmen. Hallo, Herr Dr. Haas.
Hallo, Herr Käse, ich grüße Sie.
Sie sind seit August 2020 CEO von CureVac. Das Unternehmen kennt mittlerweile jeder. Es kommt täglich, fast täglich in der Tagesschau vor. Jedes Kind kennt den Namen. Sie sind einer der aussichtsreichsten Kandidaten für Impfstoffherstellung. Vielmehr, Ihr Wirkstoff ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten für eine Covid-Impfung. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Nämlich über Covid, über Impfungen und über alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, seitdem das Unternehmen gegründet worden ist. Es ist gegründet worden im Jahre 2000. Sie waren nicht einer der Gründer. Wenn ich richtig informiert bin, gab es 5 Gründer, die das Unternehmen gegründet haben. Wann sind Sie und wie sind Sie dazugekommen?
Ich bin Anfang 2012 zum Unternehmen gekommen. Da war ich, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 80. Ich kannte aber seinerzeit seit 2006 den Ingmar Hörr, den eigentlichen Gründer neben den anderen und langjährigen CEO der Gesellschaft, bereits seit 2006. Und er hatte mich dann praktisch mit in die CureVac mit reingeholt, weil ich sowieso an der Stelle, wo ich war, wechseln wollte, nach neuen Herausforderungen gesucht haben. Der persönliche Fit war ein sehr guter, also wir kannten uns auf privater Ebene seit 2006 und sagte, Mensch, ist ja eigentlich eine ganz guter Fit, weil wir möchten das Unternehmen weiterentwickeln. Damals sehr onkologielastig, gerade 2011 mit
also
den
Krebsforschung
und gerade 2011 mit den prophylaktischen Impfstoffen begonnen und hat gesagt, Mensch, wir haben Großes vor, möchtest du nicht mit dabei sein? Brauchen wir vielleicht einen Juristen, um vielleicht ein bisschen die Strukturen zu finden. Und da ich sowieso zu dem Zeitpunkt schon seit 2002 in der Biotech-Industrie unterwegs war, habe ich gesagt, das mache ich doch einfach mal mit, weil es gerade auch persönlich so gut passte zwischen Ingmar und mir.
Und in welchem Zustand war das Unternehmen damals, als Sie gekommen sind, 2012? Was waren die Hauptthemen? Sie hatten gesagt, Onkologie stand im Vordergrund. An welchen Stoffen haben Sie gearbeitet? War damals schon die Forschung an Messenger-RNA Impfstoffen oder Stoffen im Gespräch?
Nun, zum damaligen Zeitpunkt, es gab schon einige onkologische Studien. Wir haben 2013 hatte Ingmar zusammen mit Moderna und auch BioNTech die erste mRNA-Konferenz ausgestattet. Und das gab so ein bisschen den Überblick, wo die mRNA eigentlich zu dem Zeitpunkt war. Es gab kaum klinische Studien. Die CureVac, wir haben seit 2008 haben wir die erste klinische Studie durchgeführt und mussten deshalb auch 2 Jahre vorher eine eigene GMP-Produktion, das heißt in einem Qualitätsmaßstab mRNA produzieren, dass sie eben auch im Menschen applizierbar ist. Das heißt, da waren schon ein paar Innovationsschritte. Das heißt, erstmal die Technologie der Medizin zugänglich zu machen, auch eine Produktion entsprechend dem entsprechenden Qualitätsstandard zu entwickeln und dann auch die ersten klinischen Studien durchzuführen. Sprich, das war ein Zeitpunkt, als ich angefangen habe, wo es kaum klinische Daten gab. Es gab sehr viele präklinische Daten und auch große Absichten, weiter in die Onkologie reinzugehen, insbesondere in die personalisierte Medizin, weil RNA letztendlich ja ein Stoff ist, auf dem Sie alles kodieren können, also jedes Protein kodieren können und auch sehr individuell und das auch sehr schnell. Das heißt, die Ziele waren sehr groß zu dieser Zeit. Und was sich jetzt eben im Nachhinein gezeigt hat, ist tatsächlich, dass diese Ziele, diese Vision derzeit mit Covid-19 Realität werden. Jetzt nicht im onkologischen Bereich, im Krebsbereich, aber doch in dem Bereich, wo vielleicht die RNA heute noch am stärksten ist, ist bei den Impfstoffen.
Und wir kommen gleich nochmal auf mRNA zurück. Das ist natürlich enorm wichtig. Nochmal zu Ihrem persönlichen Lebenslauf. Sie waren vorher bei Cygnus Pharma, VP Operations. Davor waren Sie General Counsel bei Sirona Dental Systems. Davor waren Sie auch in gleicher Funktion General Counsel bei Lion Bioscience. Also Sie sagten das gerade, Sie sind Jurist und als Jurist kommen Sie oder sind Sie gekommen in ein forschungsstarkes Biotechnologieunternehmen. Wie fühlt sich das an?
Ja, also das fühlt sich sehr toll an. Warum? Weil wenn man für diese Themen offen ist, was ich eben seit meinem Beginn in der Biotechnologie, was bei Lion Bioscience war, wo ich vorher in der Lebensmittelindustrie unterwegs war, dass sie auf sehr viele schlaue Leute treffen, Wissenschaftler, die da platzen, ihr Wissen mitzuteilen. Und zwar in einer Art und Weise natürlich dann auch so mitzuteilen, dass es auch ein Nichtwissenschaftler versteht. Und diese Begeisterung, die darüber kommt, die brauchte ich natürlich damals, als ich in dem Bereich angefangen hatte, in den Rechtsabteilungen, weil dann ging es hinterher natürlich zu Kunden, um Business Development Verträge und Partnerverträge aufzustellen, wo man natürlich dann auch ein klares Verständnis über die Inhalte haben müssen, muss, um letztendlich die auch gute Partnerschaftsverträge schreiben zu können, wo ich dann peu à peu auch die Business Development Tätigkeiten mit übernommen habe. Biotech, man macht dann halt auch sehr schnell vieles andere und immer tiefer in die Materie eingestiegen bin. Und so ist es mir letztendlich dann auch bei der CureVac gegangen, wo mir sehr viele Leute, angefangen beim Ingmar Hör, der die Begeisterung wirklich überbrachte, bis hin zu den Wissenschaftlern, um genau diese Möglichkeiten der Biologie und auch der Medizin aufzuzeigen. Und das hat mich immer sowieso schon von jeher begeistert, weshalb sich das einfach nur gut angefühlt hat.
Kann ich gut nachvollziehen. Mir geht's persönlich ähnlich mit Naturwissenschaften, obwohl ich selber kein Naturwissenschaftler bin. Sie hatten gerade drei Unternehmen genannt. CureVac, BioNTech und Moderna. Das sind genau die Unternehmen, die jetzt mit ihren Impfstoffen an vorderster Front stehen, als erste die Zulassung erhalten werden und jetzt im Dezember offenbar schon in die Impfung hineingehen. Woher kam damals dieser parallele Trend, zwei deutsche Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, sich mit mRNA als möglicher neuer Impfstoffkategorie auseinanderzusetzen?
Nun, jetzt von außen her betrachtet, warum eben genau unsere Wettbewerber dieses Thema aufgenommen haben. Seit 2000, Sie sagten es eben, ist die CureVac unterwegs und da ist es erstmal so, dass man die Medizin oder die Technologie erstmal so weit bringen muss, um medizinisch anwendbar zu machen. Und diese ersten Daten haben man braucht diesen gewissen Wettbewerb dann auch, weil ansonsten kommen sie immer mit einer neuen Technologie. Innovation ist neu. Sie müssen dann natürlich auch Türen erstmal aufstoßen, um zu sagen, das ist ein Molekül, was morgen die Medizin revolutionieren kann. Wenn sie das immer nur alleine machen, ist es natürlich relativ schwierig. Und dann heißt es, naja, also wenn es ja so toll ist, dann würden es ja vielleicht auch andere machen. Eine BioNTech hat im Krebsbereich angefangen und ja nicht nur auf RNA gearbeitet, sondern sehr, sehr breit. Antikörper, T-Zellen und dergleichen mehr und ist relativ spät erst zu den prophylaktischen Vakzinen, zu den Impfstoffen gekommen. Eine Moderna, die 2011 gegründet wurde, hat eigentlich in einem ganz anderen Bereich angefangen und das ist die Proteintherapie, molekulare Therapie, wo sie ein Protein, was im Körper einfach fehlt aufgrund eines genetischen Defekts oder weshalb auch immer, das auch auf die RNA kodieren können und derselben Wirkmechanismus nutzen, dass der Körper dieses Protein, was drauf kodiert wird, nutzt. Und wo wir heute sind, in all diesen drei Gesellschaften, ist es genau in diesem, ich sage es mal, in dem Sweet Spot, wo die RNA heute bereits sehr, sehr gut einsetzbar ist. Es sind ein ganz klar definiertes Target, das ist in dem Fall hier das SARS-CoV-2-Virus oder das Spike-Protein als Teil davon, geringe Mengen, keine Mehrfachgabe, vielleicht zweimal Prime Boost, dann ist die Vaccinierung stetig. Und es ist auch eine sehr gute und schnelle Produktion möglich. Und von daher ist es da genau der Bereich, wo die RNA einen Unterschied machen kann, wo Sie sehen, dass auch bei diesen beiden Firmen relativ schnell jetzt der Fokus auf die Vakzine gelegt wurde. Und das auch in einer sehr schnellen Art und Weise, nicht nur die Produktion sehr schnell, sondern auf der anderen Seite auch sehr schnell die Produktentwicklung gewährleisten zu können.
Wenn wir nochmal schauen, mRNA, die Messenger-RNA, wie der Name schon sagt, kodiert Proteine. Proteine, wie wir wissen, sind sehr, sehr komplexe Gebilde. Ketten, die sich auf einer ganz bestimmten Art und Weise zusammenfalten und dann auch in dieser Faltung verharren. Und dadurch ergibt sich die Außenstruktur des Proteins. Wenn man jetzt also mit der mRNA Proteine kodiert, muss man nicht nur die richtige Eiweißreihenfolge, Strangreihenfolge setzen, sondern muss auch dafür sorgen, dass es sich in der richtigen Art und Weise zusammenfaltet und zusammenknotet, um genau diese Außenstruktur zu haben, die das Ziel, in diesem Fall Covid-19, SARS ähnlich macht oder diesem entspricht. Da steckt natürlich auch ein enormes Risiko drin, weil es könnte ja sein, dass Ihre mRNA ein ganz anderes Protein kodiert, das lebensgefährlich sein könnte. Können Sie uns ein bisschen die Schwierigkeiten schildern? Das war jetzt aus der Sicht eines Laien geschildert, aber aus die Schwierigkeiten schildern, die auf dem Weg der Entwicklung zum Covid-Impfstoff aufgetreten sind.
Nun, ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir haben Anfang dieses Jahres haben wir einen Tollwut-Impfstoff entwickelt in der Phase 1 und haben da sehr, sehr gute Daten generiert und das mit einem Mikrogramm respektive 2 Mikrogramm. Ein Mikrogramm ist 1/1000 Teil eines Gramms. Und dort haben wir gesehen, dass sie, sobald sie die Gensequenz des Targets haben. In dem einen Fall war es das RAFG, das ist dieses Tollwut-Gen, oder eben auch bei dem SARS-CoV-2, wo man verschiedene Sequenzen hatte, aber das Spike-Protein, was auch jeder kennt, das ist das Vollprotein. Wenn Sie diese Gensequenz haben, und die wurde ja Anfang des Jahres dekodiert und auch zur Verfügung gestellt, woraufhin ja zig Projekte losgetreten wurden weltweit. Wenn Sie diese Sequenz haben, reicht das völlig aus, das in die RNA einzubetten. Und damit kriegen Sie genau dieses Protein auch exprimiert, das heißt produziert von den Körperzellen. Was wir gemacht haben, ist am Anfang das war nicht die große Herausforderung, das Protein an sich. Was die Herausforderung wir gesehen haben, war die RNA zu optimieren. RNA ist praktisch wie so ein USB-Stick, wo Sie letztendlich die Software, genau diese Gensequenz, draufsetzen. Es ist aber nicht one fits all, dass Sie eine RNA nehmen und können jedes Gen drauf kodieren und bekommen dann immer dieselbe Expression. Das heißt, Sie arbeiten an 3 Stellen. Das eine ist, Sie möchten die Expression, also die Produktion dieses Proteins, je nach Höhe möchten Sie regulieren, dann möchten Sie regulieren, wie lange dieses bleibt. Und das andere ist, Sie möchten die Immunantwort regulieren. Sie möchten ja bei Impfstoffen nicht gesunde Leute krank machen, sondern gesunde Leute schützen. Und Sie imitieren ja eine Virusinfektion damit, aber eben in diesem Fall nicht mit dem tatsächlichen Virus, sondern einfach nur mit diesem Spike-Protein, was auf RNA kodiert wurde.
Und das sind die, die man aus den Grafiken kennt, das sind die Stacheln, die Stachelbeerstacheln, die nach außen gehen, die an sich nicht schädlich sind, die aber ein eindeutiges Gesicht des Virus herstellen. Das heißt, wenn die Körperzellen darauf reagieren, dann reagieren sie auf genau die gleichen Umrisse des tatsächlichen Krankheitserregers, ohne dass diese Spikes selber gefährlich wären.
So ist es, ganz genau, ganz genau. Und damit versehen Sie die RNA auch noch mal mit einem Warnsignal. Das ist ähnlich, vergleichen Sie sich wie früher im Western, so diese Plakate, wanted, dead or alive. Sagen also, das ist genau das Gesicht, was wir suchen. Das ist genau das, was Sie sagen, dieser Teil dieses Virus. Und da ist ein Warnsignal mitgegeben, sodass das Immunsystem anspringt und genau dagegen Antikörper bildet, die sogenannten virusneutralisierenden Antikörper. Und das ist genau der Punkt. Und der vierte Punkt, was wir auch noch mit bedacht haben, bei der Auswahl von verschiedenen RNAs, nochmal, da war das Protein war immer dasselbe, was kodiert wurde. Das heißt, das, was Sie gerade gesagt haben, wie faltet sich das Protein, das ist alles genau in diesem genetischen Code enthalten. Darüber brauchten wir uns mal keine Gedanken zu machen. Und das wird auch genauso exprimiert. Das zeigen Sie dann in präklinischen Studien, dass Sie das auch genauso exprimieren können. Die Herausforderung war, der vierte Fall, dass wir sagen, wir müssen es auch noch irgendwie so optimieren, die RNA, dass wir es produzierbar machen können. Und produzierbar in Masse, dass es schnell produziert werden kann und auch mit einer Thermostabilität. Jetzt sehen wir es bei diesem Rabies, bei dem Tollwut-Impfstoff, den wir in der klinischen Entwicklung hatten, dass wir eine gute Produktion hinbekommen und auch eine Thermostabilität bei Kühlschranktemperatur zu halten, wo wir da schon bei 6 Monaten sind, jetzt sind wir beim Covid bei 3 Monaten. Also das ist alles Echtzeit, was wir machen.
Und also Kühlschranktemperatur 4 bis 6 Grad ungefähr, wenn ich das richtig verstanden habe, muss BioNTech bei unter 70 Grad minus gespeichert werden. Bei Moderna ist es auch Kühlschranktemperatur, bei Ihnen ist es auch Kühlschranktemperatur.
Genau, das, was wir gesehen haben, glaube ich, Moderna, die haben jetzt einen Monat Kühlschranktemperatur, wir sind bei 3 Monaten und dann kommt da hinterher noch, und das ist auch wichtig, wie lange können Sie es bei Raumtemperatur liegen lassen? Sie müssen sich vorstellen, bei einer Impfkampagne haben Sie ja ein Vial, also ein Gebinde, wo mehrere Dosen drin enthalten sind, dass Sie da die Spritzen aufziehen können und können die hinlegen und so wie Sie gerade eben die Impfkampagne durchführen, dass Sie dann die Leute auch noch beimpfen können. Und deshalb ist die Raumtemperatur hinterher auch nochmal sehr wichtig, um das Ganze überhaupt handhabbar zu machen, was bei uns nochmal 24 Stunden
geht. Wie lange ist das bei Ihnen, Raumtemperatur?
24 Stunden.
Und dann passiert was? Dann werden die Proteine zerstört oder vielmehr die RNA.
Das sind so ist keine es.
Proteine.
So ist
es. RNA wird zerstört durch Wärmeeinwirkung.
So ist es, ganz genau.
Ja. Genau. Und warum, Sie sagten gerade, es sind nur wenige Mikrogramm, die gespritzt werden, intramuskulär. Wie kann es sein, dass eine so winzige Menge in den linken Oberarm gespritzt den kompletten Körper immunisiert? Natürlich durch den Blutkreislauf, aber warum reichen solch geringe Dosen aus?
Weil, also wir verwenden die RNA ein bisschen anders als unsere Wettbewerber. Wie Sie sehen, dass BioNTech bei 30 Mikrogramm ist, eine Moderna ist bei 100 Mikrogramm, wir sind bei 12 Mikrogramm. Das reicht deshalb aus, weil Sie eben dieses Immunsystem dadurch sehr schnell trainieren können. Das heißt, Sie brauchen nicht viele Kopien sozusagen von diesem Spike-Protein, was ja dann letztendlich produziert wird von den Zellen. Versehen mit diesem Warnsignal nimmt das Immunsystem das sehr, sehr schnell wahr, dass das etwas ist, was nicht dem Körper selber zugehört. Das ist ein bisschen anders als Krebszellen. Das sind ja körpereigene Zellen, die einfach mutieren und bösartig werden, was schwieriger ist für das Immunsystem, das zu erkennen. Und hierbei merkt der Körper dann relativ schnell, gerade durch das Warnsignal, was mit der RNA auch gegeben ist, stopp, das hier gehört nicht dahin. Und dann sehen Sie relativ schnell Antikörper anfluten. Und diese Antikörper, die erstmalig angeflutet werden, die drehen dann nach einer Zeit in diese sogenannten virusneutralisierenden Antikörper. Das heißt, das sind wirklich die Antikörper, die den Virus neutralisieren, wie das Wort es schon sagt, und damit letztendlich die Krankheit verhindern können oder eine bestehende Krankheit auch den Verlauf vermindern können. Die große Frage, die jetzt noch dahinter steht, und das ist alles Echtzeit, das hat ja die Welt so auch noch nie gesehen, so eine schnelle Entwicklung eines Impfstoffs, ohne, das ist ganz wichtig, ohne an die Sicherheit und Verträglichkeit irgendeinen Kompromiss zu machen, ist dann noch, wie lange bin ich geschützt? Und die dritte Frage ist, bin ich auch steril? Das heißt, kann ich andere nicht mehr, ist ja schön, wenn ich selber nicht mehr ansteckend bin, aber stecke ich auch andere nicht mehr an, wenn ich den Virus selber habe, der mir dann nichts mehr antun kann? Das heißt, die zwei offenen Fragen sind natürlich noch da. Aber die Protektion, die wir jetzt auch bei Moderna gesehen haben, auch bei BioNTech gesehen haben, von 90-95%, ist schon atemberaubend. Was aber mit der RNA zusammenhängt, weshalb wir davon ausgehen, dass es bei uns natürlich auch so sein wird.
Andere Impfstoffe schützen zwischen 30-50%, habe ich gelesen. Kommt das hin ungefähr?
Ja, es gibt immer bei dem saisonaler Grippeimpfstoff, haben wir schon Jahre gesehen, wo einfach Prädiktion, wie der Virus dann tatsächlich aussehen wird, ob er dann tatsächlich so schützend wird, das ist in der Tat richtig, was Sie sagen. Was aber auch die Schwierigkeit ist bei der bisherigen Impfstoffherstellung, gerade die eierbasierten, proteinbasierten Impfstoffe, die erstens mit dem tatsächlichen Virus arbeiten, die lebend attenuierten Impfstoffe oder eben auch lange brauchen, weil erstmal Eier vacciniert werden und dann eben bebrütet werden, um aus diesen Eiern dann letztendlich den Impfstoff zu gewinnen, was einfach mehrere Monate dauert, wo man eben mit der, das heißt, sie sind dann auch entsprechend weit weg von dem Peak der Pandemie oder der Viruserkrankung. Und in der Tat sind 90% hier wirklich atemberaubend.
Ich komme nochmal auf die Dosen zurück. Der Laie wird sich jetzt sagen, ob das jetzt 10 Mikrogramm oder 50 oder 100 oder 200 sind, das macht doch keinen großen Unterschied. Das ist sowieso eine kleine Spritze. Außerdem muss es ja sowieso in einem Trägermedium übermittelt werden. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Sie korrigieren mich bitte, ist die Größe der Dosis, vielmehr die Kleinheit der Dosis, ein ganz wichtiger Faktor, weil natürlich aus einer Charge dann mehr Dosen gewonnen werden können. Das heißt, ich kriege aus einem Liter Flüssigkeit, bekomme ich dann wesentlich mehr Dosen, als wenn die Dosen größer sein müssten, um wirklich wirksam zu sein. Ist das richtig?
Das ist natürlich absolut richtig. Gerade, und das kommt jetzt gerade ja auch, das merken wir hier in der Pandemie, wie gesagt, wir sind seit 2006, produzieren wir unter GMP bereits RNA. Das sind kleine Pilotanlagen gewesen, die wir damals erstellt haben. Und dann Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, haben wir eine größere Produktionsanlage von 10 Gramm pro Produktionslauf zugelassen bekommen. Also certified heißt es, zertifiziert bekommen. Und da sehen Sie schon, aus 10 Gramm kriegen Sie schon ordentlich Dosen. Da kommt es natürlich sehr, sehr zu Pass, dass es nur sehr geringe Dosen braucht. Das heißt, aus dem einzelnen Produktionsbatch kriegen Sie sehr viel mehr Dosen. Aber was wir auch sehen, es ist eine neue Technologie. Wir brauchen sehr viel mehr Produktionseinheiten jetzt, um eben die Welt zu vaccinieren. Ich sage es einfach mal so, wie es ist, weil wir brauchen diese Herdenimmunität. Und als wir haben gerade eine vierte Produktionseinheit im Bau, beziehungsweise der Bau ist abgeschlossen. Das ist wieder ein ganz neuer Prozess, der abgenommen werden muss. Wird erst Mitte 2022 der Fall sein. Das heißt, es ist die Produktionskapazitäten, die jetzt aufgebaut werden, nicht nur von uns, sondern auch von der BioNTech, Pfizer und von der Moderna. Das sind alles Kapazitäten, die für den nächsten Virusausbruch zur Verfügung stehen werden. Und das trägt so diesen Pandemie-Gedanken bei. Und weil nochmal, wir produzieren ja keinen Virus, wir produzieren keine Proteine, sondern es ist eigentlich nur die optimierte RNA. Und von daher sind diese Kapazitäten, die werden natürlich bleiben.
Und Sie bauen die Produktionskapitäten selber auf. Ich habe gelesen, dass Wacker Chemie, einer Ihrer Partner ist bei der Produktion. Übernimmt Wacker bei Ihnen so die Produktion, wie Pfizer bei BioNTech die Produktion übernimmt? Oder werden Sie vertikal integrieren und selber produzieren?
Beides. Wir haben auf der einen Seite, also jetzt laufen wir wirklich gegen die Zeit, gegen den Virus, wo wir sagen, wenn wir das jetzt alles alleine bei uns hier vor Ort machen, Sie brauchen Reinräume, Sie brauchen die Anlagen. Wenn wir jetzt anfangen würden, die zu bauen, dann können wir auch so lange warten, bis unsere industrielle Produktionsanlage, diese eben erwähnte GMP4-Anlage, fertig ist. Und die wird, wenn wir jetzt mal auf 12 Mikrogramm pro Dosis gehen, die wird Milliarden Dosen im Jahr produzieren können. Aber die Zeit haben wir jetzt gerade nicht. Und deshalb nutzen wir uns eines breiten europäischen Netzwerks, unter anderem Wacker, die uns dabei unterstützen. Das heißt, diese Produktionsanlage, von der ich eben gesprochen habe, die Ende letzten Jahres zugelassen worden ist, damit lassen Sie auch einen Prozess zu, der eben in dieser Anlage genutzt wird. Und das können Sie klonen, relativ schnell klonen. Und dafür arbeiten wir eben mit unseren Partnern zusammen, um relativ schnell breit produzieren zu können.
Könnten Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wie diese Produktionsanlage aussieht? Muss man sich das als große Fabrikhalle vorstellen mit monströs großen Maschinen oder sind es, weil es um so kleine Mengen geht, Sie sagten gerade 10 Milligramm oder Gramm pro Charge, sind es kleine Desktop-große Computer oder Roboter, die irgendwo auf dem Schreibtisch stehen und die Fabrik ist so groß wie die Abstellkammer anderswo?
Nein, also das sind Reinräume von, sagen wir mal, 200, 250 Quadratmetern, wo Sie das eben mit reinbauen können. Und natürlich brauchen Sie die spezifischen Anlagen dafür. Und das reicht eigentlich schon aus. Das andere, was Sie meinen, wenn Sie darauf abstellen, ist, Sie kriegen das Ganze natürlich auch noch weiter miniaturisiert. Das ist das, was wir mit der Firma Tesla, Grohmann Tesla zusammenarbeiten und auch schon ein Prototyp da haben, dass Sie das in PKW-große Anlage reinbauen können. Aber das ist nochmal ein ganz neuer Prozess, auch nicht vergleichbar mit dem jetzigen Prozess. Das ist eine miniaturisierte Produktionsanlage. Wir nennen ihn RNA-Printer. Warum Printer? Nicht, weil es ein 3D-Printer ist, sondern weil, wenn Sie RNA produzieren, arbeiten Sie immer nur mit Nukleotiden und die sind mit Buchstaben versehen. Und deshalb ist es im Grunde genommen, Sie haben die optimale Sequenz der RNA und die produzieren Sie einfach immer wieder durch. Und das ist eine Anlage, die dann pro Woche 1 Gramm produzieren kann. Und stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Anlage tausendfach auf der Welt stehen, in Städten wie Wuhan und dergleichen mehr, wo Sie auch so ein Virus letztendlich daran hindern können, sich zu verbreiten. 1 Gramm, dann auf Mikrogramm, das sind 1 Million Dosen bei 1 Mikrogramm. Also das die wird man auch relativ schnell multiplizieren können, diese Anlage.
Und was tut man in diese Maschinen, die das produziert, hinein? Welche Stoffe werden dort eingefüttert? Sind es die 4 Grundbuchstaben der Genetik oder welche Stoffe füttern Sie zu?
Sie brauchen erstmal in der Tat eine Plasmid-DNA, das ist sozusagen die Blaupause der RNA, sozusagen der Negativteil, ähnlich wie beim Gelddrucken, dass Sie dann so eine Druckerplatte haben. Und das ist die RNA, diese pDNA, die genau so gebaut ist wie das optimierte RNA-Konstrukt. Und die RNA hat eben dieses Protein kodiert, das ist der Open Reading Frame. Und dann gibt es an jeder Seite nochmal Enden, die untranslated regions, die eben nicht übersetzen, die das Protein nicht enthalten, die aber sehr hohe regulatorische Funktionen haben, wo ich eben sage, wie viel Protein exprimiert wird, wie lange und die Immunantwort regulieren kann. Und dieses Konstrukt haben sie, das wird auf pDNA letztendlich konstruiert und die sorgt dann dafür, dann geben sie eben diese Nukleotide dazu, aus denen ja letztendlich die RNA gebildet wird und die haftet dann genau an dieser pDNA an und dann geben sie ein Enzym dazu, die wirkt wie eine Schere, sobald die RNA dann formiert ist, geben sie dieses Enzym dazu und trennt die pDNA von der RNA. Und dann reinigen sie auf. Das ist der dritte Schritt. Dann reinigen sie praktisch die pDNA und das Enzym raus, sodass sie hinterher nur noch die reine RNA übrig haben, mRNA übrig haben, die genauso gebildet ist wie die pDNA, die dann auch wieder weiter genutzt werden kann. Und dann gehen sie als dritten Schritt, dann haben sie praktisch diese sogenannte Drug Substance, die RNA. Und die formulieren sie hinterher in das Drug Product. Dann hat man so LNPs, weil die RNA sehr instabil ist, wenn sie nicht hoch aufgereinigt ist. Das heißt, überall gibt es RNAsen, die auch wieder kleine Enzyme sind, die dafür sorgen, dass die DNA, dass die RNA wieder kleingeschnippelt wird, in die einzelnen Bausteine zerlegt wird. Das muss man erstmal vermeiden, solange eben bis die RNA in die Zelle auch kommt. Und man gibt die in eine Hülle rein, sogenannte lipide Nanopartikel, die schützen. Das ist ja, Lipide sind wie Öl und das gibt man praktisch, verbindet sich die RNA mit diesen Lipiden und damit sind die geschützt, solange bis sie eben dann in den Muskel, wie Sie eben sagten, intramuskulär gegeben wird, führt es dazu, dass die RNA bis in die Zelle kommt und dann in die Zelle eintritt. Weil es ist ein normaler, energiegeladener Prozess und die Lipide, die werden abgebaut. Es geht über die Leber, wird es normal wieder abgebaut, wie das bei anderen natürlichen Stoffen auch ist.
Ich habe wirklich den Eindruck, dass ich mit einem Biochemiker rede und nicht mit einem Juristen. Kompliment dazu. Eine persönliche Frage, sind Sie persönlich geimpft? Wäre es legal, wäre es statthaft, ethisch, dass Sie sich den eigenen Impfstoff jetzt schon verabreichen?
Also ich wollte das wirklich machen und man hat aber dann gesagt, nein, ich sollte es nicht machen, weil in der Phase 1 kommt es natürlich auf die Sicherheit und auf die Verträglichkeit an. Da gehen Sie verschiedene Parameter durch. Sie werden bestimmte Nebenwirkungen haben, das wollen Sie aber auch haben, weil das Immunsystem soll ja angestrengt werden. Das kennen Sie von der Grippeimpfung zum Beispiel, dass an der Einstichstelle wird es ein bisschen rötlich. Wenn das Immunsystem reagiert, dann kämpft es ja. Ja, dann wird es hochgefahren bis zur erhöhten Körpertemperatur. Es kann leichtes Frösteln dazukommen, es kann ein kleiner Kopfweh dazukommen. Aber nicht lange, maximal 2 Tage ist das sowieso weg und es darf sowieso nicht zu einer Hospitalisierung kommen. Also alles im grünen Bereich, aber man möchte Nebenwirkungen sehen. Und Fieber können Sie objektiv natürlich messen. Alles andere, ob jemand fröstelt, Kopfweh hat, Müdigkeitserscheinungen hat, sind natürlich subjektive Wahrnehmungen. Und wenn ich jetzt gerade als Vorstandsvorsitzender der CureVac reinkäme und ich würde sagen, auch wenn es so wäre, nö, alles im grünen Bereich, dann würde jeder sagen, ja, dir könnte der Arm abfallen, du würdest immer noch sagen, ja toll, das war nie was Besseres gehabt. Von daher hat man mir dringlichst abgeraten, auch von den Prüfärzten her zu sagen, nimm in der Studie teil, weil wir möchten es ja wirklich objektiv haben.
Ja, das ist gut nachvollziehbar. Schauen wir jetzt in die Zukunft. Jetzt gelingt es uns hoffentlich, diesen konkreten Virus zu besiegen oder zumindest einzudämmen, sodass es zu einer Herdenimmunität kommt und der Covid-Albtraum dann hoffentlich bald hinter uns liegt. Jetzt treten neue Mutationen auf, neue Viren aus. Ob die jetzt von der Fledermaus auf dem Nassmarkt, Feuchtmarkt in Wuhan kamen oder tatsächlich aus einem Labor, wird vielleicht für immer ungeklärt bleiben. Aber es treten neue pandemische Erreger auf. Wie lange wird es mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dauern, um in Zukunft den Impfstoff herauszubringen? Ist jetzt sozusagen dieser Rekord First time in human history, es innerhalb von 10-11 Monaten geschafft zu haben. Wird das in Zukunft das Zeitmaß bleiben oder kann es durch die unterschiedlichen Phasen der Zulassung tatsächlich auch noch weiter verkürzt werden? Also kommen wir vielleicht in eine Zukunft, würde mich Ihre Meinung interessieren, wo es von dem Auftritt eines neuen Erregers bis zur Massenimpfung nur noch 1 oder 2 Monate dauert?
Würde ich ehrlich gesagt bezweifeln, dass es nur noch 1 bis 2 Monate dauert. Warum? Weil, das haben wir hier bei SARS-CoV-2 gesehen, das ist ein neuer Virus, über den relativ wenig bekannt war. Klar ist er ähnlich wie andere SARS-Viren, MERS und dergleichen verwandt, aber es kommt ja doch auf die Einzelheiten an. Nochmal, es geht hier tatsächlich darum, einen Impfstoff zu entwickeln, der sicher und verträglich ist. Und da muss man natürlich auch sehr vieles über den Virus selber wissen. Gibt es Kontraindikationen? Das war ja auch eine Zeit lang in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert worden, kann man sogar durch eine Impfung das Ganze verschlimmbessern. Das muss alles, was zum Glück nicht der Fall ist, auf jeden Fall so, wie es aussieht, das muss alles vorher abgetestet werden. Und diese vorherigen Tests, die werden Sie so auch nicht abkürzen können. Sie haben auch gesehen, dass diese klinische Phase 1, wir haben noch mal ein bisschen länger für die klinische Phase 1 uns Zeit genommen, weil wir in über 250 Patienten oder Probanden, sind ja keine Patienten, gesunde Probanden reingegangen sind, haben aber auch Seropositive mit hinzugenommen. Das sind Leute, die tatsächlich am Virus erkrankt waren und wir haben gesehen, dass die Antikörpertiter wieder runtergefallen sind und die haben wir dann auch vacciniert, geimpft, wo wir gesehen haben, zack, die Antikörper, die Virus neutralisierenden Antikörper waren sofort wieder da, was auf diesen Memory-Effekt abstellt, um zu sehen, besteht ja auch. Das heißt, es gibt viele Fragestellungen, die Sie adressieren müssen. Ich glaube persönlich, ja, es wird einen neuen Standard gesetzt haben. Auch durch die mRNA-Technologie, der ja sehr schnell darauf reagieren kann, weil wir eben nicht mit dem tatsächlichen Protein arbeiten, sondern dieses nur drauf kodieren. Und auch, dass die Produktionsanlagen, wie sie heute aufgebaut werden, ja bleiben. Das andere, warum es auch sehr schnell gehen wird, wo wir sehen und da einen großen Respekt auch an die regulatorischen Behörden. Also es ist nicht behördenhaft, es ist kein Amtsschimmel, der dort geritten wurde, sondern wahnsinnig schnell, ohne, das ist auch wichtig, ohne eine Konzession an die Sicherheit und Verträglichkeit gemacht zu haben, um sehr schnell auch Daten zu verarbeiten. Und der dritte Punkt ist, dass die wissenschaftliche Community auf jeden Fall grundsätzlich sehr schnell jedes Wissen, was generiert wurde über diesen Virus, sehr schnell auch veröffentlicht hat und damit der Welt letztendlich auch zugänglich gemacht wurde, um damit sehr schnell reagieren zu können. Das ist schon sehr atemberaubend, was wir haben. Wahrscheinlich wird man hier und da noch mal etwas rausholen können, weil sich auch Prozesse neu etabliert haben für den Zulassungsprozess. Aber auf 3 Monate das Ganze zu verkürzen, noch mal, wir reden dann schon auch über ein Virus, über den man dann in Zukunft auch wieder neue Erkenntnisse generieren muss, um dagegen auch einen guten Impfstoff entwickeln zu können.
Glauben Ihre Biochemiker, dass es eine natürliche Mutation war oder glauben Ihre Biochemiker, dass der Virus tatsächlich aus einem Labor kam?
Also an Letzteres glaubt keiner hier bei uns.
An Letzteres glaubt keiner? Also natürliche Mutationen?
Nein.
Keine, okay. Der Verschwörungstheorie, dass es entwickelt worden sei in chinesischen Kampflaboren, ist hiermit die Absage erteilt.
Aus unserem Haus auf jeden Fall, ja.
Ja. Dietmar Hopp, einer Ihrer Investoren, der SAP-Gründer, hat gesagt, wir werden mit CureVac nicht den ersten, aber wir werden den besten Impfstoff produzieren. Sie haben noch nicht Ihre Zulassung beantragt, wenn ich richtig informiert bin. BioNTech und Moderna liegen da zeitlich vor Ihnen. Das ist volle Absicht, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Sie etwas später kommen. Was ist der Unterschied? Was bringt Sie dazu, dass Sie sagen, unser Impfstoff ist ein Stück besser und deswegen vielleicht auch ein Stück langsamer jetzt in der Zulassung?
Nun, langsam in der Zulassung. Wir haben halt auch später mit der klinischen Studie angefangen und die können Sie eben nur bedingt beschleunigen. Wir haben später damit angefangen, weil ich da sagte am Anfang, haben wir aus verschiedenen, wir haben 2 Hände voll unterschiedliche Produktkandidaten generiert, weil wir gesagt haben, wir nehmen nicht nur unser Rabies-mRNA-Konstrukt und nehmen statt dieses Rabies-Proteins, nehmen wir jetzt dieses SARS-CoV-2-Protein, dieses Spike-Protein drauf, sondern haben auf der RNA tatsächlich auch nochmal optimiert, um eben diese höhere Expression, die balancierte Immunantwort, aber auch die Produzierbarkeit einschließlich der Stabilität mit zu berücksichtigen. Und diese Zeit, die haben wir vorne einfach dazu benutzt und sind dann auch später in die klinische Studie reingegangen, weshalb wir jetzt natürlich auch später dann die klinischen Daten haben. Dann haben wir auf der anderen Seite sehr viel Zeit, auch sehr viel Energie darauf gesetzt, dass wir in verschiedenen Dosisstufen geprüft haben. 2, 4, 6, 8 und dann 12 Mikrogramm, jetzt sind wir auch nochmal weiter hochgegangen, haben aber in 12 Mikrogramm unsere optimale Dosis gefunden, weil wir daraus natürlich sehr viele Erkenntnisse gewinnen wollten, wo wir schon bei 2 Mikrogramm eine sehr schöne Expression gesehen haben, aber eine sehr breite Streuung. Und sie möchten natürlich alle Vaccinierten, alle Geimpften natürlich auf ein bestimmtes Level holen. Dieses bestimmte Level wird dadurch definiert, das ist halt bei einem neuen Virus so, dass Erkrankte, sogenannte Rekonvaleszente, dagegen gemessen worden. Wie sehen die aus? Haben wir sehr viele Hospitalisierte dabei gehabt? Wie viele Antikörpertiter haben die generiert? Und dagegen haben wir uns dann letztendlich gemessen, so wie das auch bei anderen der Fall ist. Aber jeder setzt sein Sample oder die Gruppe derjenigen, gegen die man messt, zusammen. Da gibt es keinen objektiven Standard. Und jetzt versuchen wir natürlich in der jetzt folgenden zulassungsrelevanten Studie auch Zeit aufzuholen, klar. Wir sind aber dennoch froh, dass wir es genau so gemacht haben, weil wir diese Thermostabilität alleine haben, weil wir eben in einer sehr geringen Dosis auskommen. Und aber am Ende, wissen Sie, Herr Käse, ist es auch so, es ist ein Wettlauf gegen den Virus und gegen die Zeit. Und wenn wir Ende Januar, Anfang Februar mit Interim-Daten rauskommen und das bestätigen, was unsere Wettbewerber ja dann auch schon gesehen haben, 90-95% Protektion, ist das auch sehr gut. Und wahrscheinlich werden diese, das wird man hinterher dann auch sehen, unterschiedliche Eigenschaften vielleicht haben. Und man wird wahrscheinlich auch unterschiedliche Impfstoffe brauchen. Weil es gibt Leute, die Vorerkrankungen haben, immunsupprimiert sind, ältere Leute, das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert, immer noch super funktioniert, aber nicht so gut funktioniert wie bei Jüngeren oder auch bei Kindern hinterher. Es sind so Subpopulationen, in die man dann auch nochmal reingehen muss und auch wird, wo verschiedene Impfstoffe vielleicht auch erforderlich sind, um eben diese breite Anwendung gewährleisten zu können.
Ja, und die beiden Vorteile, die Sie genannt haben, nochmal, Sie haben die kleinste Dosis unter all den Anbietern, die bisher bekannt sind, und Sie haben die größte Thermostabilität, Kühlschrank länger als bei den anderen, das haben wir vorhin gehört, und bei Raumtemperatur auch noch länger als bei den anderen. Vielleicht eine abschließende Frage zu der wirtschaftlichen Dimension. Sie sitzen in einem Unternehmen vor, das Stand heute einen Börsenkurs von 88 Euro erreicht hat. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 15 Milliarden Euro. Zum Vergleich, am heutigen Tage kapitalisiert die Lufthansa an den Börsen ungefähr mit 5-6 Milliarden Euro. Das heißt, sie sind jetzt dreimal so wertvoll wie die Lufthansa. Hätten Sie sich das noch vor einem Jahr träumen lassen?
Sicher nicht, nein, nein, sicher nicht. Dem trägt natürlich auch die Tatsache Rechnung, dass wir jetzt zum Beispiel, wir reden ja auch mit Regierungen, die diese Dosen auch vorkaufen möchten und auch tun, so wie das die EU-Kommission ja gemacht hat und im Nachgang dazu natürlich die Mitgliedstaaten dazu über 225 Millionen Dosen. Das ist natürlich insofern wichtig, weil zum einen, da sind wir natürlich auch ordentlich geprüft worden, durch die Wissenschaftler der Mitgliedstaaten, bevor solche Vorverkaufsverträge geschlossen werden, dass an unsere Technologie und auch die Produktfähigkeit geglaubt wird, auch wenn wir natürlich noch keine Zulassung haben. Das ist der eine Punkt. Damit validieren sie auch die Technologie, dass die mRNA-Technologie für weitere pandemische Ausbrüche oder für weitere Impfstoffe eine tragfähige Technologie darstellen, weshalb wir auch mit GSK, dem größten oder einem der größten Vaccine-Player weltweit, eine breite Kooperation haben, für 5 weitere Impfstoffe zu generieren. Das heißt, die Technologie wird dadurch schon auch stark validiert. Die Gelder, die wir dafür natürlich einnehmen, ist natürlich auch insofern wichtig, dass wir dadurch die Mittel zur Verfügung haben, um diesen Covid-19-Impfstoff durch diese Vorverkaufsverträge auch finanzieren zu können. Da reden wir über signifikante dreistellige Milliardenbeträge.
Was kostet eine Dose ungefähr am Markt? Eine Dose kostet ungefähr wie viel?
Ja, das sehen Sie, die ersten Verträge, die geschlossen werden, über die EU-Verträge können wir nicht sagen, weil wir da zur Vertraulichkeit verpflichtet sind. Aber Sie sehen da schon einen relativ breiten Spread, glaube ich, das, was wir von Moderna gesehen haben, über 30 Dollar, bei BioNTech Pfizer 19,5 Dollar. Aber ich denke, das wird hinterher so eine Dosis, wird so viel kosten, bei uns auf jeden Fall, wie ein normaler Grippeimpfstoff auch kostet. Da darf es irgendwie keinen Pandemie-extra Sonderzuschlag geben. Das sollte es nicht geben. Im Börsenkurs, die Kapitalmärkte, das war ja Ihre Frage, können wir natürlich und wollen wir auch gar nicht beeinflussen, außer durch gute Nachrichten. Aber ich denke, dass die mRNA-Technologie, und das sehen Sie auch bei den Börsenbewertungen von Moderna und von BioNTech, die ja noch sehr viel höher sind, zeigt sich einfach, dass hier eine Technologie sich ihren Weg gebahnt hat, um auf solche Situationen eine Antwort zu geben. Und das glaube ich, und nicht nur im prophylaktischen Vakzinbereich, im Impfstoffbereich, sondern es werden auch die anderen Bereiche, die Onkologie und auch die Proteintherapie, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber daran wird weitergearbeitet und da bildet die Technologie, die mRNA-Technologie, einen guten Ansatz für.
Allerletzte Frage, wenn Covid hinter Ihnen liegt, hinter uns liegt, welchen Projekten werden Sie sich dann widmen? Sind es wieder Impfstoffe? Welche Krankheiten werden Sie als nächstes in Angriff nehmen?
Auf der einen Seite die mit GSK eben schon erwähnte Kooperation, die in 5 Impfstoffe geht. Über die Indikation kann ich nicht reden, darf ich nicht reden. Aber da geht es auch um Impfstoffe in einer sehr, sehr großen Bedarf darstellt, eine schnelle Entwicklung hat und auch auf entsprechende Mutationen letztendlich auch. Sie hatten es eben gesagt, dass eine RNA-Technologie da relativ schnell drauf reagieren kann. Aber auch viele Fragen, die jetzt im Impfstoffbereich, im prophylaktischen Impfstoffbereich beantwortet werden, viele dieser Fragen werden auch mit Bezug auf onkologische Impfstoffe beantwortet. Auch da haben Sie ein ganz klar definiertes Target, was Sie drauf, also Protein, was Sie kodieren. Dann möchten Sie Antikörperantworten sehen. Sie reden über die T-Zellen, die Sie sehen möchten. Was da noch hinzukommt, ist, dass es dann eben auch noch darum geht, die Immuntoleranz zu brechen, weil es ja eben hier um körpereigene Proteine geht, die bekämpft werden müssen. Das heißt, diese Immuntoleranz, was ein Knackpunkt beim Krebsbekämpfung ist, dass man wirklich sehr, sehr spezifisch auf bestimmte Zellen gehen kann, die angegriffen oder Proteine gehen, die angegriffen werden, nämlich dann eben die Krebszellen. Also von daher ist das nicht weit wegliegend, dass das der nächste Bereich sein wird. Aber eben, wir arbeiten auch mit Firmen wie Genmab zum Beispiel, wo wir ganze Antikörper auf RNA kodieren. Das heißt, die sind nicht mehr extern produziert werden, sondern spezifische Antikörper, die eben auf RNA dann exprimiert werden und dann auch gebildet werden. Jetzt nicht um den normalen Antikörpern, die ja sowieso schon etabliert sind, Konkurrenz zu bieten, sondern vielleicht Antikörper dorthin zu bringen, wo ein normaler monoklonaler Antikörper, weil er einfach zu groß ist, nicht hinkommt, sondern nur da dann entstehen kann, wenn er genau an der Stelle erst produziert wird von der Zelle.
Sehr spannend, Herr Dr. Haas. Vielen Dank, dass Sie uns so ausführlich und kompetent Frage und Antwort gestanden haben, vielmehr Antwort gestanden haben. Danke und Ihnen weiter viel Erfolg.
Herr Käse, vielen Dank auch für Ihr Interesse und für die tollen Fragen. Danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.
Danke Ihnen. Sie auch. Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse@hype.co.